Guten Morgen, liebe Gemeinde. Geht's uns gut? Sehr gut. Weil der Herr Jesus hier ist. Wir glauben und wissen, dass der Herr hier ist. Und dann geht's uns sehr gut. Denn wir sind ja in seinem Namen versammelt. Und dann hat er verheißen, gegenwärtig zu sein. Und darum grüßen wir uns in diesem Namen Jesu. Ich möchte auch die Familie Hermann aus Hagen sehr herzlich grüßen. Als sie das letzte Mal in unserer Mitte waren, dann war die Michaela da und sie sagte, ich kann 2 Jahre meinen Arm nicht mehr heben, sagt sie. Ich kann meine Hausarbeiten nicht mehr zu Hause schaffen. Und es war eine Not. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann anschließend bei uns zu Hause, nach dem Kaffee trinken, sagte sie, ich kann meinen Arm wieder bewegen, sagte sie. 2 Jahre lang war sie so gehandicapt, dass sie schlecht ihre Familie versorgen konnte. Und nach wenigen Stunden konnte sie ihren Arm bewegen und dann wurde wieder alles gut, ohne ärztliches hinzutun. Das kann auch Gott tun. Das ist gut. Ich habe lange überlegt und auch nachgedacht, was ich heute der Gemeinde sagen soll. Und wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort Gottes stellen, das wir finden, im 4. Buch Mose, also 4. Mose, Kapitel 20. Kapitel 20, 4. Buch Mose. Wer es mit aufschlagen will, aber ansonsten wird es auch hier zu lesen sein. Und die ganze Gemeinde Israels kam in der Wüste Zin im 1. Monat und das Volk lagerte sich zu Kadesh. Und Miriam starb da selbst und wurde da begraben. Also das waren jetzt die Wüstenwanderung der Israeliten. Die sind jetzt 38 Jahre, hör zu, 38 Jahre durch die Wüste marschiert. Und nach 38 Jahren kommen sie hier an diesen Ort, hier in Kadesh an. Und etwas ganz Besonderes, Maria, die Schwester des Mose starb dort, nach 38 Jahren, dort in der Wüste und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, da unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesem bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feige noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und dazu kein Wasser zu trinken? Da ging Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür des Stifts und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu ihnen vom Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Sollst du Wasser herausbringen aus dem Felsen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab von dem Herrn weg und wie ihn geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen mit dem Stab 2-mal. Da kam viel Wasser heraus, so dass die Gemeinde zu trinken hatte und ihr Vieh. Und der Herr redete mit Mose und sprach, mit Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israels, darum sollt ihr die Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das aber ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten, er geheiligt ward und sich großartig erwies an ihn. Eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Begebenheit, die sich dort in der Wüste zugetragen hat. Wenn wir die Bibel etwas kennen, dann wissen wir, dass vor 35 Jahren, bevor das geschah hier, war die Gemeinde wiederum in der Wüste und hatten kein Wasser. Aber hier waren sie nicht in der Wüste Sinn wie hier, sondern da waren sie in der Wüste, hier waren sie in der Wüste Zin und da waren sie in der Wüste Sinn. Ihr könnt das zu Hause mal auf der Karte nachschauen, die Wanderung des Volkes Israel. Und sie hatten auch kein Wasser. Standen sie da und murrten und waren sehr unzufrieden. Und Gott sagte ihnen, Mose, nimm den Stab und versammle die Gemeinde dort. Und dann schlug Mose mit dem Stab zweimal den Felsen in der Wüste Sinn. Und es kam viel Wasser heraus. Jetzt befindet sich das Volk nach 38 Jahren Marsch durch die Wüste, wo sie Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit und Gottes Versorgung in einzigartiger Weise gesehen haben. Wunderbar. Wie ist das möglich, dass ein Volk, man schätzt etwa vielleicht 2 Millionen, 1,5 Millionen Menschen mit einer Herde von Vieh, 48 Jahre lang durch die Wüste marschiert, durch die Wüste. Ich war in der Wüste ein paar Mal, ich weiß, da durchmarschiert und Gott versorgt dieses Volk in einzigartiger Weise. Sie hatten kein Wasser, es kam Wasser aus dem Felsen, sie hatten kein Brot, es kam Manna vom Himmel jeden Tag neu, sie hatten kein Fleisch, es kam Wachteln, Fasane vom Himmel. Wunderbar, so hat Gott sein Volk versorgt, in einzigartiger Weise. Kein einziger Schuh ist verschlissen, keine Sachen haben sich abgenutzt. Dort, alles ist original geblieben, so wie sie aus Ägypten herausmarschiert sind, dieses Volk, mit der großen Hand des Herrn. Und Mose ist ein gewaltiger Führer, der Führer des Volkes Israel. Kein größerer Mann als je gewesen ist in Israel war dieser Mose. Ein Gottesmann sondergleichen. Und Gott sagt, ich rede mit Mose, wie ein Freund redet mit seinem Freund. Ist das nicht schön? Mose redete mit Gott, wie ein Freund redet mit seinem Freund. Mach es auch einfach so. Großartig, großartig. Ich bewundere den Mann. Welch ein Glaubensheld, welch ein Feigling war er doch. Und dann wurde er zu einer gewaltigen Kanone, zu einem gewaltigen Führer, zu einem Heeresführer seines Volkes. Und durch seinen Glauben, durch den Glauben des Mose, wurde das ganze Volk getragen. Davon bin ich überzeugt. Einzigartig. Sie gingen heraus aus Ägypten. Und als sie aus Ägypten gingen, die Masse von Menschen, da heißt es, nicht ein Lama war da. Es gibt so einen Film, Exodus, wo das Volk auszog und da fahren sie damit mit Rollstühlen und mit Tragen, tragen die Leute. Nein, das war nicht so. Das heißt, nicht ein Kranker war da, nicht ein Gebrechlicher, nicht ein Lahmer war da. Ich bin davon überzeugt, dass sie alle gesund wurden, als sie das Passa gegessen hatten. Als sie das Abendmahl, das Passa dort in ihren Hütten gegessen haben, umrahmt mit dem Blute des Lammes, da wurden, als sie das Passa gegessen haben, wurden die alle gesund. Und alle Krankheit wich. Das machen wir auch nächste Woche hier. Das Passa-Essen, das Lamm, das Abendmahl. Wenn du es im Glauben nimmst, dann wirst du mal sehen, was für Energie, was für Herrlichkeit, was für Segnungen auf dich, auf der Leib, Geist und Seele kommen. Das glaube ich, das weiß ich. Aber zurück zu unserem Text. Wir sehen hier Folgendes. Das Volk war dort in Kadesh und hatte kein Wasser. Das Vieh, das bölkte und brüllte vor Durst. Die Kinder, die schrien, die hatten kein Wasser. Die Mütter hatten die Kinder in den Armen und haben gesagt, wir haben kein Wasser. Das sagst doch unser Mose, der ist doch so stur. Der hat uns hierher geführt. Hier kann man nichts sehen in der Wüste. Hier sind keine Granatäpfel. Keine Feigen kann man hier essen, nichts. Wir verenden hier in der Wüste. Was sollen wir machen? Solch eine Verzweiflung können wir uns gar nicht vorstellen, die sich dort breit gemacht hat. Sagenhaft. Jetzt kommen wir zurück. Und das Volk, und Mose hörte das. Mose und Aaron. Aaron war der hohe Priester. Aaron und Mose hörte jetzt die Klagen aus dem Volk, die so massiv, so direkt, dringend, es ging ja hier um Leben und Tod, waren. Und was tat Mose und Aaron? Sie gingen in die Stiftshütte, in die Hütte des Stifts, gingen diese beiden Leute, diese beiden Männer Gottes. Und dann fielen sie auf ihr Angesicht und schrien zu Gott. Und Gott erhörte sie. Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie sind nicht zu dem und jenem hingegangen und haben ihre Not notvoller gemacht. Wenn du ein Problem, eine Not hast, dann geh nicht zu 20 anderen Leuten und führ deine Not aus, sonst wird die Not notvoller. Es wird immer weit größer. Mein Freund, mein lieber Freund, meine Frau, wer immer du heute bist, geh zu dem lebendigen Gott. Fall auf deine Knie, wie Mose und Aaron es getan hat. Wir können es nicht ändern, aber Gott kann es ändern. Und da müssen wir beten und beten mit unserem ganzen Herzen uns Gott weihen, im Namen Jesu immer. Kein Wasser zum Trinken. Ich kann mir vorstellen, wie diese Männer dort auf ihr Angesicht gefallen sind. Denn die Stiftshütte, die war nicht mehr unter dem Volk, wenn wir die Bibel lesen. Die Stiftshütte, die Gegenwart Gottes, war früher mitten unter dem Volk, das gelagert sich hat. Und dann hat Gott gesagt, hier in diesem Volk ist zu viel Sünde, ist zu viel Unglauben, ist zu viel Schmutz, zu viel Hader. Und dann hat Mose diese Stiftshütte abbauen lassen und hat sie außerhalb, könnt ihr lesen, außerhalb des Lagers getan. Gott sagt, ich kann nicht wohnen in so viel Zweifel und so viel Unglauben und so viel Frust. Ich kann da nicht sein. Und dann hat Gott die Stiftshütte außerhalb des Lagers aufbauen lassen. Müsst ihr aber alles einmal nachlesen. Was geschah? Sie gingen. Und dann, als sie da auf den Knien lagen, auf ihr Angesicht, schrien zu Gott, da heißt es ja, Mose ging in die Stiftshütte, fiel auf sein Angesicht und der Herr erschien ihm. In der Gegenwart Gottes erschien ihm der Herr. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle du und dein Bruder Aaron die Gemeinde und geh dann zum Felsen hin und rede mit dem Felsen. Mose soll den Stab nehmen und mit seinem Bruder Aaron, der aus dem priesterlichen Geschlecht, dem Levi war, sollte hingehen und sollte jetzt dort zu diesem Felsen reden. Wir müssen uns einmal etwas verwirklichen. Geh du mit deiner Not, die du heute mitgebracht hast, lieber Mann und liebe Frau, geh zu dem lebendigen Gott. Er hilft dir. Gott hilft dir, ganz sicher, in dem Namen Jesu. und sag nicht, ich habe einmal gebetet, der hört nicht mehr. Bete immer wieder, such deine Hilfe bei dem Herrn. Der Herr ist meine Hilfe, er ist mein Schutz, mein Schild. Sei ständig dort bei ihm. Er wird es recht machen. Und dann sagt Gott zu Mose, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Was für ein Stab ist das? Was für ein Stock ist das? Das ist nicht der Stab, den Mose hatte, wo er das Rote Meer geteilt hat. Der Stab ist es nicht. Wir können es ein Kapitel vorher lesen. Es ist der Stab des Aarons. Geh in das Heiligtum und hole dort den Stab. Im Heiligtum lagen 12 Stäbe, abgeschnitten von Mandelbaumzweigen. Der Mandelbaum ist der erste Baum, der blüht. Der allererste Mandelbaumblüte. Ihr könnt das ja, wenn ihr nach Spanien mal im Frühjahr geht, das ist ein wunderbarer Duft, alles rosa, alles wunderschön. Gott sagt, nimm 12 dieser Stäbe von den 12 Stämmen. Und dann, wenn diese Stämme, sollst du dort in das Heiligtum hineinlegen. Und am nächsten Tag geh hin und sagt Gott, der Stab, der grünt, der blüht und der Mandel hat, das ist der Stab, wir haben überall ihren Namen aufgeschrieben, das ist der Stab des Priesters, der soll der Priester sein in eurer Mitte. Und das war, in dem Fall war es der Stab des Aarons. Da stand Aaron drauf und man schaute, alle 11 Stäbe waren ursprünglich so geblieben, wie sie waren. Nur ein Stab, den Mose nahm, das war der Stab, wo Aaron drauf stand. Und das war als Kennzeichen eines Priesters. Also ein Priester, ein Mann Gottes. Und wir sind ja alles Priester in Priester und Könige Gottes. Und wir sind nicht gewählt von irgendeiner Organisation, einer Denomination, sondern wir sind gewählt von Gott. Gott bestimmt alleine den Priester und sonst bleibt es und ist ein Mensch. Man kann niemals einen Priester, einen Bischof oder weiß ich wer immer, kann man nicht wählen mit Stimmenanrecht. Wer ist der hier, der Leiter? Nein, Gott muss ihn bestätigen, vom Himmel hoch. Der Aaronstab, der blühte, hat niemand gemacht, hat Gott gemacht. Und das ist das Zeichen eines Priesters. Denn jeder andere, der sich vorne hinsetzt und sich vorne hinstellt, ist eine Marionette. Aber es ist kein Mann oder auch eine Frau berufen von dem lebendigen Gott. Es ist das Priestertum, das Gott allein hat. Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Weiter, seinem Gott und Vater, ihm sei die Ehre und die Gewalt und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hat Gott gemacht. Der uns gemacht hat zu einem Priestertum, zu einem heiligen Volk. Dieses Priestertum ist entstanden durch den Heiligen Geist und durch die Wirkung und die Kraft des Geistes, nicht durch menschliches Hinzutun. Du kannst dich nicht selbst zu einem Priester machen, wenn nicht der Geist Gottes, wenn nicht Gott selbst das in dein Leben hineinbestimmt hat. Gut. Er nahm diesen Stab. Lest einmal das Kapitel 23. Das Kapitel 19, entschuldigt. 4. Mose 19, da kannst du es genau lesen. Und er nahm den Stab, wie Gott ihm gesagt hat, vom Heiligtum dort und ging dann an den Felsen. Versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, wohin? Am Felsen. Wer ist der Fels? Ganz laut, Jesus. Jesus ist der Fels. Fels des Heils, geöffne mir, birg mich ewiger Hort in dir. Er ist der Fels des Heils. Jesus ist der Fels. Glaubt ihr das nicht? Dann muss ich es euch lesen. Also, aus Korinther, 1. Korinther, 1. Korinther 10, die Verse 2 bis und mit 5. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer, wie sie durch das Rote Meer gegangen sind. Alle sind auf Mose getauft worden, auf den Namen Mose getauft worden, das Volk Israel. Und haben alle denselben geistliche Speise gegessen, dieses Manna. Vers 4. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der mit ihnen folgte. Und der war Christus, sagt Paulus. Der war Christus. Also der geistliche Fels, der mit ihnen folgte durch die Wüste. Der Fels aber war, schreibt Paulus, Jesus Christus ist der Fels, der mitfolgte. Und von diesem Felsen haben sie getrunken, schreibt Paulus. Und meine Freunde, wir alle können von diesem Manna essen und von diesem geistlichen Felsen, von dem lebendigen Wasser können wir trinken. Ja, so viel wir wollen, es wird nie enden. Jesus sagt, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Und das Wasser wird in dir ein Brunnen des ewigen Quelle werden, der ins ewige Leben hineinquillt. Das ist das lebendige Wasser, das Jesus gibt. Jesus stellt sich hier am Laubhüttenfest vor den Juden dort in Jerusalem am Laubhüttenfest und sagt, wen da durstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist das Geheimnis. Dieses Trinken aus dem Felsen, der Jesus heißt. Jesus ist der Fels. Wohl dem, der sein Haus und seine Existenz auf den Felsen gebaut hat, auf Jesus. Da kann der Sturm kommen, da kann ein Orkan kommen, da kann ein Tsunami kommen, was immer. Das Haus besteht. Halleluja. Ich war am Dienstag auf einer Beerdigung in Köln, in Nürnberg. Karl Otto Reinecke ist dort beerdigt worden. Karl Otto Reinecke, der jahrzehntelang Leiter und im Vorstand war, der die Bewegung mitgeleitet hat. Mit 92 Jahren ist er verstorben. Und dieser Mann Gottes, es war ein wirklicher Mann Gottes. Ich habe ihn viele Jahrzehnte kennengelernt. Er hat am letzten Tag seine ganze Familie kommen lassen. Alle Kinder, er hatte nur zwei Kinder, aber viele Enkel plus Urenkel, hatte alle um sein Sterbebett kommen lassen. Und dann hat er alle in die Hände aufgelegt und hat sie alle gesegnet. Und hat für jedes Kind, für jedes Enkel hat er ein Wort Gottes gehabt. Ist das nicht wunderbar? Und dann hat er sich hingelegt und hat Folgendes gesagt, seine letzten Worte. Ich liebe Jesus. Ist das nicht schön? Was wirst du sagen? Und dann, als ich das gehört habe, sprang gleich die Antwort oder die Frage in mein Herz hinein. Manfred, was wirst du sagen auf deinem Sterbebett? Was werden deine letzten Worte sein? Ich habe gesagt, Gott sei mir gnädig. Ich möchte auch sagen, ich liebe Jesus. An jeder Liebe, was er will. Ich liebe Jesus. Er ist mein Ziel. Alles andere ist dann nichtig. Dieser Mann war ein wohlhabender Geschäftsmann. Großartiger Geschäftsmann, hat ein riesiges Patent erfunden von Glasentwicklung über Glas. Und dieses Patent hat er zuletzt den Israelis geschenkt, den Juden in Israel. Er hat gesagt, ich schenke euch als mein Erbe, schenke ich euch dieses Patent des Glases. Hat Israel sehr geliebt. Und das ist das ganze Geheimnis, ist das. Was sagen wir zuletzt? Bei der Beerdigung habe ich gesagt, dass Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, uns allen bekannt, ich war dort an dem Ort im KZ in Bayern. Und dann hat dieser Mann zuletzt gesagt, als der Strick um seinen Hals war und als er dann gehängt worden ist von den Nazis, hat er gesagt, dieses Leben endet. Aber das wahre Leben, das echte Leben, das beginnt jetzt. Halleluja. Was wirst du sagen, lieber Mann und liebe Frau, lieber Gemeindemitglied, was werden deine letzten Worte sein? Sag die letzten Worte nicht nur aus Tradition, sondern sag etwas, Jesus, ich liebe dich. Und an Martin Luther sagt, Jesus lieben ist besser als alles Wissen. Alles, was wir gespeichert haben an Wissen, an Denken, alles, was wir gelernt haben. Jesus lieben ist besser als alles Wissen. Ist das wahr? Halleluja. Dazu stehe ich. Das ist wahr. Dann versammelten sie die Gemeinde am Felsen. Wir haben ja manchmal in der Gemeinde, ich bin ja in dieser Gemeinde jetzt 60 Jahre. Und in der Gemeinde gab es oft Probleme. Ach, ja, hin und her, her und hin, das gehört mir dazu. Zum Alltag einer Gemeinde. Wie oft haben wir mit Steffi auch, wie oft haben wir da gesessen, nicht geschlafen und haben geweint. Du musst um deine Gemeindeglieder auch weinen können. Es sind ja deine Kinder, du bist ja der Hirte. Und wenn eine Herde abdriftet oder zerrissen wird, dann kann dich das nicht kalt lassen und sagst, naja, ist halt so nicht. Sondern dann trifft das dein innerstes Herz und deine Gefühle. Und dann kannst du auch ruhig einmal schlaflose Stunden haben und weinen. Jawohl. Und dieser Mose stand jetzt da mit diesem Volk und sagt, versammle die Gemeinde am Felsen. Wo ist immer der beste Platz? Freunde, der beste Platz ist am Felsen. Wenn du Not siehst, wenn du Schwierigkeiten siehst, wenn du Dunkelheit siehst, wenn du Resignation siehst, versammle die Leute bei Jesus. Jesus ist der Fels. Da müssen wir hinkommen. Jawohl. Nimm deine Familie, deinen Zustand, deine Angst, deine Verzweiflung, dein Unglaube. Nimm ihn und geh zu Jesus hin, geh zum Felsen hin. Mose ist zum Felsen gegangen mit seinem Bruder Aaron, mit dem Stab. Versammle die Gemeinde, du und dein Bruder am Felsen dort. Jetzt kamen sie am Felsen an, die Riesengemeinde stand da. Und da war dieser Felsen, vielleicht ein Riesensteinberg. Und dann stand Mose und Aaron davor. Und was hat Gott gesagt? Rede zu den Felsen. Und Mose sagt, ich schlage den Felsen. Ich habe den Stab und Mose schlug den Felsen zweimal. Aber Gott hat nicht gesagt, du sollst zu dem Felsen schlagen, du sollst zum Felsen reden. Ist doch zweierlei. Rede zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. Aber Mose sagt, ich war doch vor 38 Jahren in der gleichen Situation. Und da habe ich den Felsen geschlagen und da kam Wasser heraus. Also mache ich das Gleiche wieder. Und die zweite Handlung hier war nicht eine Handlung aus Glauben, sondern es war eine Handlung aus Tradition. Ich kann das doch. Bin doch der Mann, bist doch die Frau, bist doch der Chorleiter. Ich kann das, ich weiß, wie das geht. Nein, Glaube ist gefragt. Nicht deine Tradition, nicht deine Erfahrung, die musst du auf Seite lassen. Sondern du musst Glauben haben, jeden Tag neu zu Gott, zu Christus zu kommen, mit einem Herzen voll Glauben und nicht aus der Vergangenheit der Tradition leben. Petrus sagt, er ist das unschuldige Lamm, Jesus, für uns geschlachtet. Und
wie er es tat, nicht wieder nach der Altväterweise. Nicht der Altväterweise ist Tradition. Ich weiß das, ich bin ein Lutheraner, ich weiß da, wie das geht, nicht? Oder du bist, da weiß ich, irgendjemand anders. Ich weiß, wie das geht, so hat das Luther gemacht, so mache ich es auch. Nein, der Glaube ist gefragt. Wir müssen jeden Tag Gott gegenüberstehen mit einem neuen und frischen Glauben. Jawohl. Du bist vielleicht, kommst aus der katholischen Kirche. Herzlich willkommen. Aber mein Freund, wenn der Glaube eines Petrus, des ersten Papstes, nicht realisiert wird und nicht sichtbar ist und greifbar ist, in deiner Kirche bist du bedeutungslos. Ja. Ich komme aus der evangelischen Kirche, bin dann gläubig geworden in der Ekklesia. Und ich habe so viele wunderbare Dinge gesehen. Hier ist nochmal mein Bruder Ernst, mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen. Zusammen waren wir und dann haben wir auch zusammen Dinge gesehen. Ich habe gesehen, wie blinde Augen sich aufgetan haben. Ich habe gesehen, wie Blinde aufgestanden sind und die Krücken hochgehoben haben und gelaufen sind. Mit einem Jubel. Aber meine Freunde, wenn wir als Ekklesia diese Kraft und diesen Glauben nicht mehr in unserer Mitte spürbar haben, sind wir bedeutungslos. Diese Kraft des Evangeliums muss in unserer Mitte sichtbar sein. Ich habe gesehen, wie blinde Augen aufgegangen sind und wie Leute mit einmal sehen konnten und sich in den Armen lagen und geweint haben. Und ich stand als 17-jähriger Bub, stand ich dabei und habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe gesagt, wie kann sowas wahr sein? Was haben wir verloren? Der Glaube muss gelebt werden, jeden Tag neu. Jeden Tag frisch. Du trinkst deinen Kaffee auch nicht mehr, der eine Woche alt ist. Ja. Manchmal holen wir da Brot heraus und sehen, dass das Brot schimmelig geworden ist. Dass es zu lange gelegen hat. Ja. So ist es auch, wenn du in eine Tradition hineingehst. Das war gestern so, heute auch so. Nein, heute muss es nicht sein. Wenn du dich veränderst mit deinem Denken, mit all dem, sag doch nicht, dass Gott ein alter Mann ist. Dass er in der Tradition verharrt. Aber das hat der Mose hier gedacht. Mose hat gedacht, ich habe es damals so gemacht. Stopp, heute mache ich es genauso. Ich habe die Erfahrung. Ich stehe auf. Nein, du hast nicht die Erfahrung. Du musst den Glauben haben. Und der Glaube ist mehr wie Erfahrung. Er muss frisch dir jeden Tag neu gegenüberstehen. Dieser Glaube an das volle Evangelium. Halleluja. Und dann schlug Mose den Felsen. Aber Gott hat das Volk nicht blamiert. Verstehst du das? Das Volk hatte ja Durst. Und es kam viel Wasser aus dem Felsen heraus. Aber Gott sagt zu Mose und Aaron, darum, weil ihr mich nicht geheiligt habt, nicht so getan habt, wie ich es gesagt habe, und meine Ehre verletzt habt, sollt ihr das Volk nicht nach Kanaan, ins verheißene Land bringen. Ihr müsst hier bleiben und hier sterben. Mose war auf dem Berg Nebo und schaute, dort in Jordanien schaute er rüber und sah die Ebene bei einem klaren Wetter und sagt, das ist das Land, was das Volk einmal besitzen wird. So klar waren seine Augen mit 120 Jahren des Mose. Hat rübergeschaut. Also meine Freunde, Gemeinde, was wir lernen, Gott jedes Mal neu gegenüberstehen. Gott jedes Mal neu zu uns reden lassen, zu uns persönlich. Das Wort Gottes ist nicht ein altes, abgestandenes Buch, sondern es ist jedes Mal frisch, wo wir etwas Wunderbares daraus nehmen und empfinden dürfen. Ich darf euch sagen, wir sind die glücklichsten Leute der Welt. Ja? Bist du auch? Wir sind die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Und wenn das nicht so ist, dann musst du zum Felsen hingehen. Da musst du einmal trinken, dass du wieder frisch wirst. Dass Energie in dein Herz, in deine Knochen, in deine Seele hineinkommt. Trinken. Dann wirst du dich laben. dann wird alles anders werden. Wir sind die glücklichsten Leute der Welt. Oh, ich bin dankbar. Wir haben ein herrliches Evangelium. Und was sagt Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Warum nicht? Paulus sagt, weil ich weiß. Wir haben in der Bibelstunde jetzt ein paar Mal dieses Wort weiß und gewiss durchgenommen. Ich weiß es. Keiner bringt mir darum. Paulus sagt, ich weiß, dass dieses Evangelium von Jesus eine Kraft Gottes ist, eine Dynamik, eine Energie ist, die jeden retten kann. Und da brauche ich mich nicht zu schämen, oder? Nein, schämen sollen sich die anderen. Ja, ich sage das jedem ins Gesicht hinein. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich kann mit Baum doch für den nicht zu schämen, der für mich gestorben ist, oder? Der am Kreuz gehangen hat, der für mich nach Golgatha gegangen ist, der sich anspucken ließ, der sich geißeln ließ, der sich schlagen ließ, der das Kreuz getragen hat, dem eine Dornenkrone aufgepresst hat. Für mich soll ich mich seiner schämen? Das hat Mohammed nicht für uns gemacht. Konfuzius auch nicht. Und Buddha hat das auch nicht für uns gemacht. Das hat Jesus gemacht für mich, für meine Schuld. Und dessen schäme ich mich nicht. Ganz stolz sage ich das, nicht hochmütig, aber stolz. Ich glaube an den, der mich geliebt hat, bis in den Tod so heiß. Das ist Christus, der wunderbare Herr. Er hat sich meiner auch nicht geschämt, als er mich für kommendes Objekt angenommen hat, als er den Sünder angenommen hat und den Sünder zu Ehren gebracht hat, den Sünder aus seiner Not und ihn zur Gerechtigkeit Gottes gemacht hat. Das ist das Evangelium, ist das. Jesus liebt die Sünder. Und mein Freund, wenn du heute in unserer Mitte bist und du hast noch Sünde in deinem Leben, dann darf ich dir sagen, dass Jesus dich sehr, sehr liebt. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, weiter, um Sünder selig zu machen, um Sünder zu retten. Das ist gewisslich wahr, hundertprozentig wahr. Ein Wort, das teuer ist an Wert, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Wenn du eine Begegnung mit Jesus handelst, musst du ein Sünder sein. Er geht nicht hin zu den Gerechten, sondern er geht hin zu denen, die ein zerstörtes Verhältnis haben, die kaputt sind. Denen nimmt er sich an, den Sündern und den Zöllnern. Da fühlt sich der Herr Jesus wohl und bedient diese Leute. Das ist das Evangelium. Es ist so einzigartig schön. Jesus ist für dich gestorben. Sag es allen. Jeder, der zu mir kommt, jeder Postbote, jeder Paketzusteller, der bei uns schellt, der kennt das Evangelium. Ein paar nette Worte erstmal nicht. Dann kommt er an und sieht meine Weintrauben über der Garage und sagt, Herr Lieske, kann ich dann eine Weintraube haben? Sag ich, ja, du kannst zwei Weintrauben, nicht nur eine haben, sag ich. Und dann predige ich ihm das Evangelium gleich. Ja. Wo das Herz voll ist, läuft der Mund über. Nicht? Andere reden nur von Borussia Dortmund. Nicht? Und andere reden von 1. FC Köln, weiß ich. Und andere reden von ihren Aktien. Und andere reden von Putin. Jetzt reden sie alle von Erdogan. Sollen sie alle reden. Alle diese Leute waren und sind nicht mehr. Sie gehen wieder, wie die Zeit ist. Einer bleibt. Einer bleibt. Und den trage ich mit Stolz in meinem Herzen. Ihn bete ich an. Und am letzten Tag meines Lebens möchte ich sagen, Jesus, ich liebe dich. Du bist der Inhalt meines Lebens. Und dein Leben, mein Freund, wer immer du heute Morgen bist, dein Leben kommt nur zum Inhalt und zur Ruhe und zur völligen Frieden, wenn du bei ihm landest, bei Jesus. Er ist die Erfüllung des ganzen Lebens. Du kannst anmachen, was du willst. Du kannst anstreben, was du willst. Du kannst Lorbeeren und Pokale und alles Mögliche erreichen. Du kannst Weltreisen machen, hin und her, her und hin. Dein Herz wird nur erfüllt, wenn du bei Jesus bist. wenn du ihn kennengelernt hast, dann kommst du zur Ruhe. Und dann wirst du sagen, Herr, ich liebe dich. Du bist so schön. Noch einen Gedanken und dann schließe ich. Wenn du morgens spazieren gehst, die Herr geht ja auch viel spazieren, nicht? Dann geh doch mal mit Jesus spazieren. Ja. Gehst du mal eine Runde? Wir haben jetzt zurzeit einen kleinen Hund, Lucky. Nee. Aber das ist eine Nebensache. Das muss ich auch rausgehen mit dem, mit der kleinen Ratte, sage ich. Beleidigung, er hört es ja nicht. Aber dann gehe ich spazieren und dann sage ich, Herr Jesus, ich gehe jetzt mit dir spazieren. Und dann redest du mit Jesus. Wunderbar ist das. Du redest mit ihm, sitzt am Balkon, nimmst die Füße hoch, deine gute Frau kocht dir eine gute Tasse Kaffee, Manfred, nee. Und dann redest du mit Jesus, sprichst mit ihm, als wenn du mit jemand anders gehst. Redest mit ihm über alles. Musst du nicht ständig deine Sorgen und deine Not. Nein, du machst ihm mal Komplimente. Ja. Du machst ihm mal Komplimente. Wie der Nikodemus, habe ich letztes Mal hier gesprochen. Der Nikodemus, wie der zu Jesus kam, sagt, wir wissen, du bist ein Mann von Gott gekommen. Denn niemand kann solche Zeichen tun, wie du tust, es sei denn Gott mit ihm. Die Qualität deiner Zeichen ist die Folge, dass du von Gott gekommen bist. Hat ihm Kompliment gemacht. Wenn du morgens betest, dann lass doch nicht deinen Katalog und deine Liste an Jammer, sondern mach Gott ein Kompliment. Sag, Vater, du hast mich geliebt. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, dann bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Darum schenk ihm auch heute Morgen dein ganzes Herz. Und nimm Jesus an. Herr Jesus, heile auch die Menschen, die hier sind in unserer Mitte, die Not haben, die an Krankheit verzweifeln. Heile sie bitte und schenk ihnen, dass sie den großen Wert, der in dir ist, Herr Jesus, erkennen, den Ewigkeitswert. Ehre, Ehre sei dir. Du bist sehr, sehr gut zu uns. Amen. Ich habe auch nachher Zeit, wenn jemand noch eine Frage oder ein Gebet wünscht. Dann dürft ihr gerne kommen und wir wollen Gott suchen und ihm begegnen. Alles klar, Lars?